Ich darf Sie herzlich willkommen heißen. Podcast Nummer 33, heute aus Hamburg. Herzlich willkommen. So, wir haben heute zwei Gäste zu Gast. Jetzt muss ich aufpassen, was ich sage, aber beide haben im Leben einen neuen Weg gesucht. Der eine aus dem klassischen Journalismus, er war lange bei der ARD in der Tagesschau zu sehen, Sie kennen ihn alle, und der andere war kriminell und hat gesagt, so kann es nicht weitergehen. Und mit den beiden rede ich über Deutschland, über Aufbruch, über Integration und Zukunft. Herzlich willkommen Konstantin Schreiber und Maschut Khan. Konstantin Schreiber war 8 Jahre lang in der Tagesschau zu sehen. Er ist Journalist, Moderator und Autor, hat ein renommiertes Buch geschrieben mit dem Titel Inside Islam. Es wurde hart diskutiert in Deutschland. Er hat Predigten in deutschen Moscheen kommentiert und in die Diskussion gestellt. Er ist heute Global Reporter für Springer und bringt verschiedene digitale Formate heraus, Talks und Podcasts. Und interessant, er spricht Arabisch. Er hat eine Zeit in Syrien gelebt. Nochmals herzlich willkommen, Konstantin Schreiber.
Lieber Konstantin, dass ich hier sein darf. Danke.
Ja. Gerne. Ich muss einmal fragen, weil die Frage wurde mir oft gestellt, 8 Jahre bei der Tagesschau, jedes Kind oder zweite oder dritte oder vierte oder fünfte Kind träumt vielleicht davon, mal Tagesschau-Sprecher oder Sprecherin zu sein. Und du sagst, ich habe das eine Zeit gemacht und jetzt höre ich auf und wollte es nicht in Rente gehen als Tagesschau-Sprecher. Warum?
Na gut, heute träumen, glaube ich, die Kinder eher davon, bei Instagram, bei Tagesschau als Presenter dann aufzutauchen, als hinter dem Tisch im Fernsehen zu stehen. Und das ist ein bisschen Teil der Erklärung auch. Also erstmal ist man ja, oder war ich bei der Tagesschau Sprecher. Das heißt, die eigene Möglichkeit, journalistisch tätig zu sein, war sehr begrenzt. Es sind Texte, die Redakteurinnen und Redakteure geschrieben haben, die ich vorgetragen habe. Daneben war es sehr limitiert, dass ich wirklich selber losgehen konnte und sagen konnte, jetzt bringe ich hier Formate an den Start, was ich ja jetzt machen kann.
Ja. Was mir bei dir aufgefallen ist, du warst jemand, der Texte vorgelesen hat und danach schlagartig in den Schlagzeilen sozusagen mit provokanten Thesen natürlich hinterlegt, aber ich habe dich sehr oft in Debatten erlebt, bis hin zu der Aussage, ich ziehe mich eine Zeit zurück, etc. Wie war das für dich?
Naja, deswegen wiege ich den Kopf da gerade so ein bisschen hin und her. Weil in meiner Wahrnehmung würde ich gar nicht sagen, das sind jetzt wahnsinnig provokante Thesen. Und ich habe auch, wie du gerade in der Einleitung gesagt hast, nicht, also sehr schmeichelhaft und wunderbar, aber ich würde nicht sagen, ich habe Predigten kommentiert zum Beispiel. Ich würde für mich immer in Anspruch nehmen, ich bin rausgegangen zu dem Themenkomplex Integration Islam und habe versucht abzubilden, was ist. Diese Predigten habe ich zum Beispiel in deutschen Moscheen aufgezeichnet und übersetzen lassen. Ich weiß noch, mein Verleger damals, der hat gesagt, du bist ja verrückt, als ich dem sagte, ja, ich nehme Predigten auf und die werden einfach 1:1 gedruckt. Der sagte, wer soll sich das denn durchlesen? Ist ja eine bekloppte Idee. Habe ich gesagt, lass mich mal machen. Also habe ich dann da ist ganz wenig Kommentar und das war auch nicht ich, sondern Experten, ganz wenig Kommentar dabei und im Grunde hunderte Seiten Predigt. Und wir haben bis heute mehrere hunderttausend von diesen Büchern verkauft, weil, glaube ich, sich einfach Menschen fragen, Was wird denn da eigentlich gesprochen? Keiner hat eine Vorstellung davon. Also und das ist ja sehr faktisch. Deswegen gar nicht so sehr eine provokante These, dass das dann aber Leute getriggert hat. Habe ich immer gesagt, ja gut, wenn euch das nicht gefällt, was der Imam gesagt hat, bin ich der falsche Adressat, dann müsst ihr das dem Imam sagen. Aber es ist eine Form von Journalismus, die ich finde, eigentlich Grundlage sein sollte, ob jetzt für eine politische, eine gesellschaftliche, mediale Diskussion. Wir müssen ja erstmal überhaupt verstehen, womit haben wir es denn zu tun. Ja? Und wir tun uns da schon inzwischen wahnsinnig schwer. Ich habe es ja nun gemerkt, der Überbringer der Botschaft ist im Grunde der, der zuerst verprügelt wird und dann will man auch nicht mehr diskutieren.
Ja, sehr gut. Kann man auch mal...
Ja, was heißt sehr gut?
Also schade. Auf der einen Seite ist es schade, dass etwas Berichtendes, Deskriptives, Beschreibendes, was sowieso stattfindet, dann hier nicht nur zu Debatten sorgt, sondern irgendwann hast du auch gesagt, ey, ich mache jetzt erstmal einen Schnitt, ich ziehe mich mal zurück, weil das wird mir jetzt zu viel im...
Naja, also was ich stehe. Es ist ja nicht nur Shitstorm gewesen. Nun, klar, also jemand wie... Westergaard aus Dänemark mit den Mohammed-Karikaturen, der wurde ja auch wirklich mit, also sagen wir, lebensgefährlich angegriffen. Ich habe nur eine Torte abbekommen, aber trotzdem, und das aber auch zu Tagesschau-Zeiten, wo ich gemerkt habe, da arbeitet die Marke auch nicht dafür, dass ich mich in dieser Weise einmische und polarisierend für Themen stehe. Also das war auch ein Teil der Begründung, weswegen ich gesagt habe, jetzt, sorry, das ist jetzt irgendwie, passt das nicht mehr zusammen. Aber ja, also die Art und Weise der Bedrohung, also ich kann da 10 Beispiele finden, ich will das gar nicht jetzt alles referieren. Also nach dem Nachtdienst bei der Tagesschau fahre ich nach Hause. Morgens um 5 nimmt man natürlich ein Taxi. So. Und ich wundere mich schon, ja, der Taxifahrer, ich habe versucht, ein bisschen Smalltalk zu machen, der redet nicht wirklich mit mir. Dachte ich, na, vielleicht ist er auch müde. Dann setzt er mich zu Hause ab. Ich bezahle, mache die Tür auf und dann dreht er sich um und sagt, jetzt weiß ich, wo du wohnst.
Ja.
Oder was auch immer nach wie vor...
Was hast du dann gesagt? Nichts, bis
wortlos. Relativ baff, also ich habe damit gar nicht gerechnet. Oder wesentlich später, das fand ich wirklich noch beängstigender, nach einer Veranstaltung, also ich mache ja auch eine True-Crime-Show, ganz was anderes, aber eine Riesenhalle in Mainz, Veranstaltung vorbei, wir hatten Security, weil man eben nicht weiß, gibt es vielleicht Leute, die was machen wollen. Der Security-Mensch war aber selber offenbar jemand, der mich kannte und mich nicht gut fand. Und der geleitete mich zurück zu der Garderobe und ich war ganz allein auf diesem, es war ein riesiger langer Gang, kein Mensch weit und breit. Und dann stellt er sich mir in den Weg und sagt, das mit deinem Buch, das hast du nicht ernst gemeint, oder? Das hast du nicht so gemeint. Also er meinte hier Inside Islam und ruckte immer näher und guckte mich ganz düster an. Und habe gesagt, nee, habe ich nicht gemeint. Also weil ich dachte, hier hilft mir jetzt niemand, wenn der jetzt zuschlägt. Ja? Und da überlegt man sich dann wirklich, ist es das wert? Und damals, gar nicht so sehr, ich muss das ein bisschen zurechtdrücken, weil mittlerweile setze ich mich auch wieder hin und sage, das kann nicht sein, dass Journalismus sich da zurückzieht. Für mich war es aber ein Prozess, weil ich gesagt habe, dafür bin ich eben eigentlich nicht Journalist geworden. Das war schon auch etwas, was ich für mich nochmal zurechtdrücken musste. Ich bin eigentlich Journalist geworden, weil ich Zeitgeschehen erleben wollte, weil ich Menschen treffen wollte, weil ich Länder sehen wollte, weil ich dabei sein wollte, wenn was passiert. Ich bin eigentlich nicht Journalist geworden, um quasi politische Auseinandersetzungen zu führen. Und das ist auch eine Veränderung des Journalismus, den ich seit Jahren erlebe, dass an vielen Stellen wir inzwischen im Grunde auch eine politische Rolle einnehmen. Dadurch, dass Journalismus, je nachdem wer spricht, welches Medium für eine Weltanschauung, auch für eine parteiliche Ausrichtung in Teilen, für bestimmte politische Inhalte stehen und wir da als Stellvertreter, manchmal für Politiker habe ich das Gefühl, in die Arena steigen. Das behagt mir eigentlich nicht, wo ich herkomme, aber es ist leider so, dass sich jeder Journalist heute fragen muss, akzeptiere ich diese veränderten Rahmenbedingungen? Wenn man sie nicht akzeptiert, muss man wirklich sagen, ist man, glaube ich, inzwischen falsch? Oder sagt man, okay, fuck it, dann ist es jetzt so, dann bekommt ihr bei mir eine persönliche Reportageleistung zum Beispiel zum Thema Islam mit meiner Expertise, mit meinem Resümee, mit meiner Erfahrung. Und da muss man aber auch die Konsequenzen, glaube ich, ein Stück weit aushalten.
Ich weiß noch, als ich das von dir gelesen habe, ich weiß gar nicht mehr, wo ich das gelesen habe, irgendwo im Ticker, wo dann stand, Konstantin Schreiber zieht sich zurück. Und da habe ich nur gedacht, wenn der sich schon zurückzieht und scheut die Debatten, die er immer provoziert hat, will ich nicht sagen, aber die er wollte. Du hast dich ja für eine Debattenkultur immer im Leben eingesetzt. Und dass du dann ausgerechnet derjenige bist, der sagt, ey, ich ziehe mich jetzt erstmal zurück, das geht in diesem Lande nicht. Das hast du ja eine Zeit lang gemacht. Da war ich geschockt, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich gedacht habe, wenn der das schon macht, wo führt das dann überhaupt hin? Wenn der schon sagt, ich ziehe mich jetzt aus der Debatte zurück.
Es kommt natürlich auf die Themenkomplexe drauf an und auch das ist eine Wahrheit, die muss man aussprechen. Es hat natürlich auch was mit den Gruppendynamiken zu tun, die gesellschaftlich, politisch, journalistisch, medial herrschen, dass man bei bestimmten Zuschreibungen, deswegen bin ich da auch so, dass ich das sediere, dass ich das seziere, sorry, das müssen wir rausschneiden, dass ich das seziere, wenn zum Beispiel Aussagen zu dem Buch kommen und zu der Tätigkeit. Ich sage, es geht gar nicht nur um Meinung, sondern es geht wirklich um Beobachtung und Wiedergabe.
Und dann kam irgendwann ein Punkt, wo du gesagt hast, okay, ich trete jetzt wieder ein in die Debatte. Oder was war das? Was war ausschlaggebend? Ich will da noch mal einmal auf Umreiten.
Was war ausschlaggebend, dass ich wieder zurückkehre in diesen Das hängt damit zusammen, was ich sagen wollte, dass eben die, sagen wir, die Gruppendynamiken auch so verteilt sind, dass jemand, der die Zuschreibung hat, der ist islamophob, im medialen Kosmos es schwer hat. Mhm. Das ist so. Und das ist eine selbstverstärkende Zuschreibung. Das ist etwas, das behauptet irgendjemand, teilweise ohne Beleg oder meistens ohne Beleg. Und dann kann man da ganz schön einsam und alleine auf weiter Flur sein. Auch das ist eine Erfahrung, die gibt es vielleicht auch bei anderen Themenkomplexen, aber die ist da. Und auch das ist dann die Frage. Also möchte man, ich habe immer gesagt, bei der Tagesschau war es nicht so. Das war auch so. Es gab zu keinem Zeitpunkt da eine Situation, wo ich das Gefühl hatte, hier entsteht eine Spannung oder eine Ausgrenzung oder so. Aber es gab daneben, außerhalb der Tagesschau, schon Situationen, wo ich auch dachte, kann das sein? Also eine hochrangige Journalistin, die nach dieser Tortenattacke auf mich zukam und sagte in einem Gespräch, das hast du auch verdient.
Wahnsinn.
Ja, und man schon merkt, okay, also habe ich auch gefragt, hast du das Buch überhaupt gelesen? Sagt sie, nein, aber ich weiß, was drinsteht.
Ja.
Also das ist dann besonders toll. Aber genau, und jetzt war die Frage, wieso entscheidet man sich dann wieder dafür, was ich gerade gesagt habe? Da muss man sich entscheiden, also es ist offenbar so, dass ich die journalistischen Parameter verändert haben, wenn ich damit nicht klarkomme, ich kann die Realität jetzt auch nicht alleine ändern, dann muss ich sagen, muss ich was anderes machen, ja. Oder ich sage eben, wenn es so ist und offenbar wenige andere sich, es gibt ein paar, aber nicht so viele, trauen, unerschrocken in diese Diskussion einzusteigen, habe ich die Mumm, ja oder nein, und eigentlich bin ich relativ unängstlich. Dann ist es so.
Konstantin Schreiber, vielen Dank für den ersten Part. Maschut Khan ist bei uns. Wie ich finde, eine faszinierende Persönlichkeit. 37 Jahre alt, aus Norderstedt. Du bist Sozialpädagoge und bist Autor eines Buches Vom Stolz der Straße. Das muss ich dringend lesen. Das hast du mir heute auch geschenkt. Ich habe dich heute besucht in Norderstedt. Du hast mir euren Kiez in Anführungsstrichen gezeigt. In diesem Kiez bist du strafauffällig früher gewesen, um es mal gelinde auszudrücken. Ich könnte es auch härter ausdrücken. Du warst intensiv Täter, hast das Gefängnis auch mal von innen gesehen und hast irgendwann gesagt, es geht so nicht weiter. Warum diese Entwicklung im Negativen? Und dann kommen wir gleich zu dem Punkt, wo du gesagt hast, so geht es nicht weiter.
Ja, also man muss sich das so vorstellen, man wächst dann zwischen zwei Kulturen auf. Zu Hause Pakistan, draußen Deutschland, und man musste irgendwie als Jugendlicher irgendwie beiden Kulturen gerecht werden.
Dein Vater, deine Familie ist
auch aus Pakistan, genau.
Du bist hier geboren.
Richtig, genau. Ja. Und dort verfolgt worden, gehörten einer Minderheit an. Und ich sag mal, Taliban-Sympathisten waren nicht freundlich zu meinem Vater. Und er ist sehr liberal gewesen, hat eine Meinungsfreiheit gehabt, die du leider natürlich heute noch dort nicht so ausführen kannst. Ist geflohen, damit die Kinder ein besseres Leben haben. Und ja, in der Kindergartenzeit fing das schon an. Das ist auch im Buch beschrieben, dass da meine Brotdose schon anders aussah und die ersten Kulturunterschiede schon da waren. Aber irgendwie hatte auch keiner meiner Eltern darauf vorbereitet, was die hier erwartet. So, man kommt nach Deutschland, man hat mich dann in ein System, ich sag mal, hineingelegt und gesagt, funktionier mal. Und dann aber immer wieder gefordert, aber hinter der Haustür musst du auch funktionieren. Also dieses Leben einfach zwischen zwei Kulturen. Ich glaube, da fing das schon an, dass ich mich überhaupt nicht mit Deutschland erstmal identifizieren konnte und dann auch mit der Zeit natürlich die Probleme anfingen. Ich habe dann natürlich in der Kindergartenzeit schon so erste Auffälligkeiten gehabt, habe andere Kinder geschubst, Beimer weggenommen und dann Grundschule, immer alles härter gewesen, und dann natürlich kamen, ich sag mal, die ersten Auffälligkeiten, was ADHS betrifft auch, und ja, und irgendwann natürlich die Straffälligkeit. Und ich habe immer gefragt, warum ich so geworden bin. Und meine Eltern haben eigentlich ein ganz normales Leben geführt, waren nicht kriminell. Mein Vater hat in einer Schokoladenfabrik gearbeitet, war sehr fleißig auch, ne, und war für Meinungsfreiheit sehr liberal auch. Und ich wurde trotzdem kriminell.
Mhm. Und irgendwann kam der Zeitpunkt, wo du gesagt hast, so kann es nicht weitergehen.
Richtig. Ich habe dann, damals gab es noch Hauptschule, heute ist immer alles Gemeinschaftsschule, und hat dann keinen Abschluss bekommen und in der Schule keine guten Noten gehabt. Und klar, wenn du irgendwie Stress in der Schule hast, hast du auch Stress zu Hause. Und ich habe dann meine Bubble oder meine Anerkennung natürlich auf der Straße besucht. So, wo für mich natürlich alles sehr positiv war. Ne? dann begehst du die erste Straftat und wirst von deinen Jungs gefeiert oder auch von den ganzen Mädchen oder wie auch immer, von der ganzen Community dort. Und es ist jetzt, sag mal, für die Gesellschaft ein negativer Status, aber in unserer Welt damals oder auch viele Jugendliche heute, die in Brennpunkten leben, ist das ein positiver
Status. War das so zum Beispiel für Straftaten?
Körperverletzung, Raub, Beleidigung als Polizisten sogar.
Ja.
Leider Gottes, wie ich heute sagen würde. Aber ich sag mal, wir wurden da einfach so gehört. So, wir haben uns dann irgendwann auch sehr viel mit Rap identifiziert. Ne? Rap war ja immer so ein bisschen für Sozialschwache, sage ich mal. Obwohl wir eigentlich keine sozialschwach waren, wollten wir so sein. Also wir haben, okay, in Norderstedt gibt es auch einen Stadtteil, was jetzt vielleicht nicht so schick ist, ne? Aber uns ging es eigentlich gut, aber wir wollten immer so sein. Und ich sag mal, dann haust du halt in der ersten um und bist auf einmal jemand. Und irgendwie wärst du in deiner Community gefeiert. So, deswegen bin ich ja auch der Meinung, man muss diese Jugendlichen mal verstehen auch, in welcher Problemlage sie sind. Und klar, es ist nie eine Rechtfertigung für Gewalttaten oder für Straftaten. Aber ich finde einfach nur zu sagen, der Jugendliche ist kriminell, ist viel zu einfach gesagt. Da steckt viel mehr dahinter. Und das ist auch im Buch diskutiert, vom Stolz der Straße. So, und ich habe damals wirklich meinen Stolz oder meine Anerkennung und meine Pokale, ob es jetzt ein kulturelles Kapital war, soziales Kapital, ökonomisches Kapital, das war unsere Welt. Wir haben uns dann einfach eine Parallelwelt erschaffen. So, und deswegen bin ich der Meinung, dass man natürlich auch den Jugendlichen besser verstehen muss auch. Ne? Und dann natürlich, wie ich vorhin schon sagte, dieses Aufwachsen, das sind zwei Kulturen. Wir müssen irgendwie beiden Kulturen gerecht werden. Dann hat man noch irgendwie die Religion im Spiel natürlich, was auch sehr schwierig ist, was eigentlich was Schönes ist natürlich. Ne? Aber und irgendwie müssen wir überall funktionieren. Aber keiner fragt sich, warum.
Mhm. Ne? Und wann kam der Zeitpunkt, wo du gesagt hast, so kann es nicht weitergehen?
Mein Vater ist 2015 verstorben. Er wurde in Norderstedt von einem LKW überfahren. Und das war nicht weit von unserer Haustür entfernt. Ich bin an dem Tag sogar vorbeigefahren und habe nicht gewusst, dass mein Vater das ist. Habe einem Freund noch eine WhatsApp geschickt und meinte, ey, ich verspielte mich, hier ist irgendwas los, überall Rettungsdienste, Polizei. Aber ich habe nicht gewusst, dass mein Vater dort liegt. Und dann bin ich nach Hause gegangen und die Polizei kam und hat die Klingel. Und ich so, oh, scheiße, was habe ich hier gemacht? So habe ich erst mal versteckt. Ich bin dann zur Tür gegangen, ich weiß bis heute nicht, warum ich die Tür aufgemacht habe, weil ich hätte damals einen Polizisten die Tür geöffnet. Also es waren zwei. Die kamen hoch, die hatten noch so eine Mütze auf und als er die Mütze abgenommen hat, ich kenne sowas aus dem Film, da hat man keine schöne Nachricht dabei. Und dann hat er mir mitgeteilt, dass mein Vater gerade bei einem Verkehrsunfall verstorben ist und gleich um die Ecke direkt, da wo ich heute auch arbeite, jeden Tag immer noch längs fahre. Und ich glaube, das war so der Zeitpunkt für mich, wo der Gamechanger irgendwo auch kam. Klar habe ich jetzt nicht in dem Moment daran nachgedacht, warum ist er nach Deutschland gekommen, aber ich habe mich dann wirklich sehr viel mit dem Leben beschäftigt, sehr viel mit Identität auch beschäftigt. Wer bin ich eigentlich? Also warum lebe ich hier? Weil bis dahin haben wir uns irgendwie nur mit der Postleitzahl identifiziert. Wie viele Jugendliche heute auch, wenn ich in Jugendgefängnissen gehe, viele haben sich immer die Postleitzahl tätowiert oder wissen gar nicht, wer der Bürgermeister ist oder Bürgermeisterin. So, wo ich mich frage, man identifiziert sich dann irgendwie wirklich nur mit dem Stadtteil oder den Hochhäusern oder
der Vorwahl der Stadt.
Ja, es ist wirklich so. Und deswegen habe ich dann irgendwie also angefangen zu überlegen, habe dann auch meine Familie leiden gesehen. Und mein Bruder war auch derzeit im Gefängnis auch. Das war auch eine sehr, sehr, traurige Geschichte, was auch im Buch beschrieben ist. Und ich habe dann endlich mal angefangen, darüber nachzudenken, woher kommt mein Vater eigentlich? Warum ist er hier in Deutschland? Was gibt uns dieses Land? Wie kann ich Dankbarkeit zeigen? Ne? Und habe mich dann wirklich entschlossen, hey, jetzt gibst du dem Land was zurück. So, jetzt gibst du Deutschland was zurück. Weil ich bin der Meinung, dass besonders wir Migranten oder auch Geflüchtete eine besondere Loyalität zum Deutschland pflegen müssen. Natürlich gibt es Themen, sind wir nicht alle damit einverstanden. Aber im Großen und Ganzen haben wir hier immer noch eine bessere Meinungsfreiheit als da, wo wir herkommen. So, und die sollten wir schätzen und genießen. Ja. Und ich habe dann einfach wirklich nachgedacht, ne? Wer ist mein Vater? Wo kommt er her? Ich war auch letztes Jahr in Pakistan, habe dann die Wurzeln kennengelernt und ich wollte eigentlich noch schnell zurück. Weil ich habe da wirklich erst richtig gemerkt, dass ich Deutscher bin. So, mittlerweile bin ich auch pünktlich.
Ja. Jetzt bist du viel in... Ja. Jetzt bist du viel in Jugendgefängnissen unterwegs. Siehst du dich da selbst auch, wie du früher warst? Und was gibst du den jungen Menschen mit auf den Weg?
Natürlich, also ich spreche immer noch die Sprache, habe den gleichen Haarschnitt. Okay, heute habe ich ein bisschen was anderes an. Aber wenn ich ins Gefängnis gehe, ziehe ich mich so an, wie ich auch früher angezogen war. Ne? Ich bin halt immer noch authentisch. Und die Jugendlichen merken das sofort. Also die merken sofort, ob du jetzt einer von denen bist oder irgendwo nur studiert hast und irgendwie in Blankenese aufgewachsen bist und jetzt irgendwie was vom Leben erzählen möchtest, was ja auch in Ordnung ist. Ich sag mal, es gibt Jugendliche, da komme ich ja auch nicht unbedingt ran. So, aber ich finde, ich bin ja wirklich für die Jugendlichen da, die wirklich alle Helfersysteme eben auch durchhaben. So, und ich finde, wenn da jemand Authentisches sitzt und dem mal erklärt, ey, ich war auch mal so wie du und ich erkläre dir jetzt, warum du so bist, oder, ne? Und ich habe mal im Gefängnis die Frage gestellt, waren so 10 Häftlinge vor mir, was ist Integration? Und nur 2 konnten mir das beantworten. Und da war ich erschrocken. Da, wo ich mir dachte, wieso wird darüber nicht schon in Grundschulen diskutiert? Integration, Ehrbegriff. Ich meine, wir haben den Begriff Ehre natürlich damals aus unserer Heimat mit importiert auch irgendwo. Und ich war erschrocken über Antworten, wo ich mir dachte, wieso wird das nicht in den Schulen gelehrt? Natürlich sind Hauptfächer wichtig. Aber was ist denn mit diesen ganzen wichtigen Themen, die wir Migranten oder auch Flüchtlinge irgendwie auch für die Gesellschaft hier brauchen, um natürlich auch Deutschland zufriedenzustellen? Und da finde ich, da muss wirklich viel mehr getan werden in Grundschulen. So, und nicht einfach zu sagen, funktionier mal. Ne? Hier ist, wir kommen in Deutschland und ich sage so, die Chance zu verbessern. Ich finde auch, dass da schon wirklich das Bildungssystem sich etwas ändern muss.
Ja. Wir kommen da gleich nochmal drauf zu sprechen. Konstantin, wenn du das hörst, was der Maschul gerade sagt, also er wusste nicht, welcher Welt er sich hinfühlt. Er sah die Identität nicht ganz klar. Welche Identität habe ich jetzt? Die aus Pakistan, die aus hier? Also er wusste nicht, wo er war und hat sich die Bestätigung über Gewalttaten geholt. Du bist international sehr viel unterwegs, kennst verschiedene Kulturen. Hast ein Buch geschrieben über den politischen Islam, du hast kennst verschiedene Nationen. Was geht dir da durch den Kopf?
Also erstmal natürlich Anerkennung, dass du diesen Weg gegangen bist und jetzt heute so viel zurückgibst. Das ist natürlich eine tolle Sache. Mhm. Und absolut best case, wenn man so möchte. Also von daher ganz, ganz toll und ganz wichtig. Mir geht so durch den Kopf, wie unterschiedlich natürlich migrantische Erfahrungen sind. Also weil ich kenne sehr, sehr viele, die auch genau das ausdrücken, was du sagst, eine Wertschätzung gegenüber den Lebensumständen, die sie hier haben. Auch die Auseinandersetzung natürlich, das ist, glaube ich, ganz häufig ein Thema, diese Position zwischen verschiedenen Kulturen, weil man natürlich die Einflüsse irgendwie schon noch mitbekommt von den Kulturen, sage ich, oder den Wurzeln, wie du sie ja auch genannt hast, wo man herkommt und der Umgebung hier. Aber es gibt natürlich 1000 einzelne Facetten, in denen das passiert, wenn wir jetzt über Zuwanderung und die Auseinandersetzung mit sich und der Umgebung reden. Weil natürlich auch jeder Fall anders ist. Du hast deinen Vater geschildert, der nach Deutschland gekommen ist. Das heißt, du bist ja auch schon die erste Generation, die hier aufgewachsen ist. Das ist natürlich was anderes als Menschen, die gerade hierher kommen oder überhaupt natürlich ein Unterschied, ob jemand, sagen wir, aus dem akademischen Bereich nach Deutschland kommt, in ein Unternehmen geht zum Beispiel direkt oder wirklich als Geflüchteter hierher kommt. Also deswegen sage ich immer vorweg, es ist ganz schwierig, da jetzt pauschal etwas zuzusagen. Jetzt hast du ja auch schon gesagt, ich setze mich ja vor allem mit politischem Islam auseinander und auch da ist es extrem vielfältig. Ich merke immer, also wenn ich das jetzt zusammenfassen müsste, dass es einen großen Gegensatz gibt zwischen säkularen Muslimen in Deutschland und konservativ-religiösen. Die säkularen Muslime, wenn ich das so zusammenfassen müsste, die sagen, wir werden zu wenig gesehen, weil Politik sich in erster Linie an Verbände und konservative Strukturen richtet. Die Säkularen, die führen ein ganz normales Leben, die sind gar kein Problem, aber werden so ein bisschen immer mit Haftung genommen für das, was, sagen wir, vor allem konservative Strukturen letztlich auch medial meinetwegen tun. Das ist ein Problem, was, glaube ich, Politik irgendwie mal versuchen muss zu lösen. Ja, was macht man, wie stärkt man diese, ich würde auch sagen, es ist die Mehrheit der säkularen Muslime, die bei uns sind. Wie Wie gibt man ihnen mehr Raum, auch politischen Einfluss? Nicht immer nur DITIB, nicht immer nur Billy Görisch, nicht immer nur irgendwelche blauen Moscheen, ja, wo man sich Jahrzehnte schwer getan hat, da mal irgendwann wirklich zu sagen, okay, wir wissen, dass da Extremismus stattfindet, aber es hat lange gedauert, da auch wirklich mal wirklich gegen vorzugehen. Also diesen Einfluss eben zurückzudrängen. Und, aber das ist eine große Aufgabe, da sehe ich gar keine Lösung. Weil du auch gesagt hast, so die Einflüsse, die ja nach wie vor wirken, sie wirken ja nicht nur über die Familie. Es kommt so ein bisschen drauf an, mit wem redet man. Im arabischen Umfeld, in dem ich mich viel bewege, ist es ja auch so, dass ein Großteil auch der ersten Generation, aber natürlich der direkt Zugewanderten, extrem beeinflusst werden über die mediale Wirklichkeit, die arabisch geprägt ist. Die gucken nicht Tagesschau. Die haben auf dem Smartphone Al Jazeera. Ja, die haben da TikTok, Prediger oder irgendwelche Leute, die also, obwohl sie in Deutschland sind, einem ganz anderen Narrativ ausgesetzt sind, was viele Themen angeht, ob das Israel ist, ob das der Westen allgemein ist. So, das heißt nicht, dass die alle drauf reinfallen. Auch da sind natürlich Leute, die sind ja nicht dumm, die können schon abstrahieren, was findet um mich herum statt. Aber auch da kommt es dann drauf an, welcher Lebensphase, in welcher vulnerablen, wie soll man sagen, in welchem vulnerablen Alter ist man auch vielleicht und demnach auch anfälliger für solche Dinge, die bei uns stattfinden. Ich erinnere mich mal, dass ich glaube, es war eine Talkshow, ich kam zurück, Hamburger Hauptbahnhof, da ging es vorher um Antisemitismus und wie geht man damit um und importierter Antisemitismus und so weiter. Gehe ich am Hamburger Hauptbahnhof und dann, das ist schon ein bisschen her, da lagen noch so Zeitungen draußen auf Arabisch und da wurden ganz selbstverständlich antisemitische Slogans auf den Zeitungen gezeigt in Hamburg. Das hat aber keiner gesehen, weil es auf Arabisch war. Wir Deutschen sehen es nicht, die nur Deutsch sprechen. Aber Menschen, die einen arabischen Hintergrund haben, die sehen in Deutschland genauso Dinge auf offener Straße, die, wenn sie auf Deutsch geschrieben wären, strafbar wären. So. Und das ist etwas, da habe ich gar keine, man muss erstmal Problembewusstsein schaffen, aber ich habe auch keine Lösung. Wie will man dagegen vorgehen? Will man das Internet regulieren? Will man Satellitenschüsseln verbieten oder keine Ahnung? Das ist etwas, wo wir aber dringend überlegen müssen, wie schafft man es, da ein stärkeres Narrativ dem entgegenzusetzen.
Ja. Also ich komme ja hier aus
Hamburg. Das war jetzt ein großer Bogen.
Ja, aber ich bleibe mal kurz bei dem Thema und gleich kommen wir nochmal zu dem Thema Identität, weil du hast ja deutlich gemacht, dass du keinen Halt bekamst, auch nicht hier in diesem Land. Vielleicht das, was man braucht. Aber vielleicht nochmal einmal zurück zu diesem Thema. Wir sind ja hier in Hamburg. Der Kollege de Vries ist ja sehr aktiv auch im Innenministerium zu diesem Thema. Man hat ja bei der Islamkonferenz, finde ich, hat man jetzt richtige Schritte, ist man da gegangen, indem man gesagt hat, nicht nur Verbände, die wenige präsentieren, sondern auch liberale, säkuläre Muslime, die dort auch für die Massen, sage ich jetzt mal, sprechen. Aber wie willst du denn jetzt, um an deinem Beispiel zu bleiben, wenn du selbst in deinem Umfeld schon angesprochen wirst, nur für etwas Beschreibendes in deinem Buch, das dir vorgeworfen wird, du bist allgemein gegen den Islam, islamophob und so weiter. Wenn du Bundeskanzler wärst, wie könntest du in Deutschland dafür sorgen, dass genau diese Unterscheidung gemacht wird und dass man hart durchgreift bei demjenigen, der hier den politischen Islam durchsetzen will?
Ich bin natürlich erstmal Journalist und weise auf Missstände hin. Wenn ich das anders machen wollen würde, eine andere Selbstwahrnehmung meiner Rolle hätte, wäre ich Politiker geworden.
Ist ja noch jung.
Naja, 47, habe ich gerade festgestellt. Aber das sei natürlich auch der Politik oder in diesem Fall mal wegen Bundeskanzler zugute gehalten. Ich habe das auch zur Kenntnis genommen, dass es da eine Neujustierung gibt. Das war sicherlich in der vorherigen Regierung oder in den vorherigen Regierungen wesentlich ausgeprägter oder unkritischer, die Adressierung an sehr konservative Verbände. Gleichwohl ist es ja nicht nur der Bund. Also wenn ich dann wieder sehe, was sich in Berlin abspielt zum Beispiel, ja, mit dem Gedenktag antimuslimischer Rassismus und da werden ja auch Fördergelder, ich meine, sie sollen es meinetwegen geben, ist mir egal, aber es ist ja verbunden mit Fördermitteln, die dann gegeben werden sollen an wirklich hochproblematische Akteure auch zum Teil und auch nicht nur Peanuts, wenn man weiß, wie pleite Berlin ist. Da wird also an die, die auch Teil des Problems sind, noch Geld gegeben. Und da müsste man, ich weiß es jetzt in Berlin, ich weiß nicht, wie es in anderen Bundesländern ist, ich weiß nicht, wie es in jedem einzelnen Fall ist, aber auch wenn man über Entwicklungshilfe spricht, ich habe da ein paar Mal durchaus kritisch recherchiert, wo da die Gelder hingehen. Und das sind nicht alles nur ganz unproblematische Akteure, auch im Nahen Osten. Das ist also nicht in Deutschland, das ist woanders. Also ich glaube, was die Finanzierung angeht. Das eine ist ja, wem schafft man irgendwie die Möglichkeit, am Tisch zu sitzen? Das andere ist ja aber auch, wo geht Geld hin? Und da habe ich auch bei Demokratie leben zum Beispiel, zum Teil zumindest in der Vergangenheit weiß ich das, wo ich ein großes Fragezeichen gemacht hätte, ob das wirklich die Personen und die Adressaten sind, die wirklich im innersten Kern für demokratische Grundprinzipien stehen. Der wichtigste und mächtigste Hebel ist natürlich die Finanzierung. Ja. Und da muss man, glaube ich, sehr genau überlegen, wo kanalisiert man das Ganze.
Absolut. Das wird jetzt Gott sei Dank von der Bildungsministerin evaluiert und geändert. Ich hoffe, in der richtigen Form. Und sie hat natürlich meine volle Unterstützung. Maschut, was bei mir gerade hängen geblieben ist, wie du eben skizziert hast, dass du nach Deutschland gekommen bist und Halt gesucht hast, Identität, und hast es irgendwie hier in Deutschland nicht bekommen und warst dann lose unterwegs. Was ist deine Erwartung? Was müsste der Staat eigentlich machen, damit klar ist,
also ich finde,
deutsche Identität dann gegeben werden
kann. Warum denn nicht? Also ich finde, bin ja auch ein Fan von Multikulti. Also es ist mir völlig egal, wo ein Jugendlicher herkommt, ob er Jude, Moslem oder Christ ist. Für mich sitzen wir alle im gleichen Boot. Natürlich gibt es verschiedene Religionen, die immer anders praktizieren. Gibt ja auch Gemeinden natürlich, die liberal unterwegs sind hier in Deutschland, und die sollte man noch mehr supporten. Und ich würde wirklich sagen, dass man in der Grundschule schon anfangen müsste. Gerade auch Menschen, die hergeflüchtet sind und die natürlich zu Hause noch eine andere Erziehung auch genießen. Ne? Was auch, nicht vermeidbar ist. Ne? Mein Vater ist in Pakistan aufgewachsen. So, zum Glück kam der aus einer Gemeinde, die sehr liberal war. Liebe für alle, Hass für keinen, ist das Motto gewesen. Und also immer noch das Motto. Und so bin ich auch aufgewachsen. Ne? Und klar, nicht alle wachsen so auf. So, und ich finde wirklich, dass man schon in der ersten und zweiten Klasse den Kindern, die vielleicht einen Migrationshintergrund haben oder auch geflüchtet sind, ne, klar macht, was ist Integration? So, wer bist du? Wo kommen deine Eltern her? Was ist Deutschland? Grundgesetz. Warum wird in der Grundschule schon ein Grundgesetz gelehrt? So, das bin ich völlig dafür. Warum denn nicht? Das ist ja was Schönes, wenn Kinder wissen, wie das Land hier funktioniert. Das Land gewährt Menschen Schutz. Es ist schön, hier zu leben. So, natürlich gibt es Themen, die nicht jeder cool findet, so als Jugendlicher auch. Ne? Und ich weiß noch damals, ich als Jugendlicher, ich habe mich wirklich gegen das System gestellt. So, ich bin immer in die Opferrolle gegangen. Ich bin eher der mit den schwarzen Haaren, ich bin der mit den braunen Augen, aus mir wird sowieso nichts. So, und ich glaube, aus dieser Opferrolle sollten noch viele Jugendliche rauskommen, weil es ist machbar, was zu machen in Deutschland. Und auch wenn du viele Chancen dafür brauchst, es ist in Ordnung. So, und ich finde allgemein, das Bildungssystem sollte sich auch ändern. Es sollte mehr über Ehre gesprochen werden. Was ist Ehre aus deiner Heimat? Was ist Ehre in Deutschland? Was ist Integration? Wie wächst du auf? Zwei Kulturen? Was machst du, wenn zu Hause Al Jazeera läuft? Ne, also, ich meine, mein Vater, wie gesagt, war liberal, aber zu Hause liefen auch noch pakistanische Nachrichten. Und wie sie halt über den Westen reden, das wissen wir. Und dann gehst du raus und das Gleiche ist dann, die reden dann genau andersrum, und so wachsen viele Jugendliche auf, so finde ich. Ne? Und deswegen bin ich der Meinung, dass genau sowas viel mehr gefördert werden muss. Jugendliche verstehen, genau da ansetzen, wo sie gebraucht werden oder was sie halt brauchen, authentische Vorbilder auch für die Jugendlichen, die vielleicht über pädagogische Methoden nicht erreichbar sind. Und ich höre immer wieder im Gefängnis, danke, dass du da warst. Du hast mir die Augen geöffnet, habe ich letztens gehört. Ich habe fast angefangen zu weinen. Wieso gab es sowas nicht vorher? So, ich bin natürlich nie eine Garantie, dass alle Jugendliche mich verstehen. Es gibt auch Jugendliche, wo ich mal nicht rankomme. So, aber ich finde einfach, es gibt viel wichtigere Themen und Unterrichtsformen wie Ethik, Moral, ne, Autorität. Ich meine, die Jugendlichen oder die Schüler heutzutage haben gar keinen Respekt mehr vor den Lehrern. So, ich sehe Lehrer oder Lehrerinnen, die heulend von den Klassen rauslaufen. So, in meiner Zeit gab es sowas noch. Mein Vater hat immer gesagt, eine Lehrerin oder ein Lehrer sind wie deine Eltern. Die bringen dir was bei fürs Leben. Und diesen Respekt müssen wir wiederherstellen. Autorität.
Konstantin? Ja, das ist ja total richtig.
Jetzt fallen mir natürlich dann so Konfliktlinien ein, wo ich auch einfach dann mich frage und da also interessiert bin, wie du siehst und welche Möglichkeiten du zur Lösung siehst, wo es echt schwierig ist, sagen wir, einen Common Ground zu finden. Also Stichwort meinetwegen Israel. Ja? wo ich schon sagen würde, gibt es also aus dem deutschen historischen kulturellen Verständnis und aus einem muslimisch-nahöstlichen Selbstverständnis eine solch antagonistische Sicht, die sich auch bei jungen Menschen in der Schule zum Teil, aber natürlich auch später, abbildet. Ist das überhaupt etwas, wo man sagen kann, da findet man zusammen? Das ist eine offene Frage, ich weiß es nicht.
Also ich bin so aufgewachsen, Frieden für alle. So, habe mich natürlich auch sehr viel mit dem Konflikt dort beschäftigt und auch viele Jugendliche, die ich betreue, beschäftigen sich mit dem Konflikt. Und viele Jugendliche haben mir auch berichtet, wir durften unsere Trauer hier gar nicht so ausleben. So, aber ich sag mal so, die erfahren zu Hause ja auch nichts anderes. So, und wenn ich dann darüber spreche, hey, ich bin gegen Krieg, ich bin auch gegen Bomben, so, ich bin Sozialpädagoge. So, wir arbeiten auf einer ganz anderen Art und Weise. Politik halten wir bei uns sowieso sehr viel raus. So, aber ich finde, dass so ein Frieden wirklich viel mehr gehört, als nur immer zu zeigen, wer ist jetzt schuld und wer ist nicht schuld. Für mich gehören immer zwei dazu. So, und natürlich sind auf beiden Seiten dort auch Fehler begangen worden. Ne, aber wir haben damals auch bei uns in der Jugendgang auch einen israelischen Jungen gehabt. So super, nett gewesen. Wir hatten Kurdische, wir hatten Syrer. Auf der Straße fragt eigentlich niemanden nach, wo kommst du eigentlich her? Natürlich entwickelt sich dann in manchen Brennpunkten natürlich, ich sag mal, die eigene Meinung der Jugendlichen. Aber leider bekommen sie auch nichts anderes vorgelebt. Ne? Und ja, das ist das Problem. Und ich sag dann nicht, es gibt ja wirklich manche kulturellen oder auch religiöse Menschen, die den Islam ganz falsch praktizieren auch und natürlich dann zu Hause auch Hass predigen oder auch in den Moscheen, wo leider natürlich auch nichts Gutes mal erzählt wird. Aber es gibt auch immer noch Moscheen in Deutschland, da werden gute Sachen gepredigt. So, dann gibt es auch eine Gemeinde, glaube ich, wo du letztens auch warst. Und ich finde ja auch, dass deutsche Imame hier in Deutschland ausgebildet werden müssen. So, ich bin auch kein Fan von Imam. Man muss hier raus aus den Hinterhöfen auch. Ich kenne super viele Imame der Ahmadiyya-Gemeinde. Also mit denen diskutiere ich so gut. Ich glaube, du kennst die Gemeinde. Und das sind wirklich Vorbilder für viele Jugendliche auch, die sich wirklich für Frieden einsetzen. Und da bin ich ein großer Fan davon. Ich halte zu vielen Kontakt. So, dann frage ich mich, warum sind andere Gemeinden vielleicht nicht so? Ne? Die deutsche Kultur verstehen, hier aufwachsen, das System verstehen. Und nur so kann man den Jugendlichen auch ran. Mhm.
Trotzdem, was der Konstantin Schreiber sagt, ist natürlich richtig. Ist Integration wirklich in allen Fällen möglich? Oder gibt es Fälle, wo einfach in jungen Jahren Werte vorgelebt wurden, falsche Werte, eben nicht weltoffene, wo der Staat so viel machen kann, was er will, wo es einfach schwierig wird. Wir waren die Tage mit Friedrich Merz in einer jüdischen Schule. Die Franziska Hoppermann war auch mit, die auch heute auf dieser Veranstaltung ist. Das war eine Festung, ja, diese Schule, die war abgesichert. Und mir kamen da echt die Tränen, als die kleinen Kinder da angefangen haben, Lieder zu singen. Und wenn mir dann Studenten sagen, die können die Kippa nicht mehr tragen oder Hebräisch in der Öffentlichkeit sprechen und das immer mehr zunimmt, auch von der Seite derjenigen, die in Deutschland geboren wurden, dann stellt sich natürlich schon die Frage, ist da überhaupt die Chance des Staates noch da? Ich glaube, in die Richtung ging eben dein...
Ja, das ist es halt. Also man muss ja immer dazu sagen, dass, wobei ich immer sagen würde, das ist eigentlich eine Selbstverständlichkeit. Natürlich sind es nicht alle und natürlich war ich auch in Predigten, denen ist überhaupt nichts problematisch. Und ich habe ja schon gesagt, auch in meinem Freundeskreis, die säkularen Muslime, mit denen ich seit vielen Jahren befreundet bin, da gibt es gar kein Problem so. Aber wir tun uns blöderweise bei den Problemen, bei der Problembenennung schwer, die es dann bei manchen eben gibt. Und das betrifft dann so Sachen wie Israel. Also auch da, also dir persönlich glaube ich das total, aber man muss ja anerkennen, dass es eine andere, in Teilen eine andere Beschreibung und auch wirklich einen Konflikt gibt. Wenn ich dann als Jugendlicher jemand mit Kippa auf der Straße sehe, dass ich dann nicht sage Frieden für alle. Also diese Reaktion gibt es halt.
Aber genau daran muss man doch arbeiten.
Genau, deswegen sage ich, aber da muss man ja erstmal dieses Problem auch klar benennen. Genauso auch bei der Ahmadiyya, ich schätze die tatsächlich sehr, sage ich immer ausdrücklich, weil sie als einzige Gemeinde ansprechbar ist, auch für Journalisten. Das ist etwas, was ich sehr schätze, weil alle anderen machen dicht. Bei DeepTip gibt es gar keinen Ansprechpartner. Die Ahmadiyya ist sehr offen, sehr und ich habe da auch gute Treffen. Gleichwohl muss man natürlich anerkennen, dass es auch, was zum Beispiel sexuelle Identitäten angeht, einen großen Gegensatz gibt und der auch sehr klar benannt wird. Also da wird, wenn man, und das sage nicht ich, sondern wenn ich dann frage, ist Homosexualität eine Sünde, dann sagt der Imam der Ahmadiyya natürlich. Ja, das soll es eigentlich nicht geben. So. Also, und das hat nichts damit zu tun, dass ich sage, ne, die sollen ja nicht sein oder so, aber man muss ja erstmal, bevor man dann überlegt, wie kann man es schaffen, gemeinsam gut zu leben, weil das muss ja das Ziel sein, meinetwegen das Positive benennen, aber auch sagen, okay, hier offenbar gibt es Gegensätze.
Ja, was es dazu natürlich braucht, und da würde ich gerne so ein bisschen die Schlusskurve nehmen und auch nochmal so ein bisschen zuversichtlich.
Wir brauchen noch 3 Stunden.
In die Zukunft, ja, eigentlich ja, oder gerade das Thema Integration. Ja. Ich weiß nicht, wie lange unsere Zuschauer heute noch.
Also Integration ist ein langer Prozess.
Sehr langer. Nein, aber ich finde es gut, dass wir hier nicht nur die Probleme beschreiben, sondern dass die Ansatzpunkte da sind. Und ich finde es auch richtig gut, lieber Konstantin Schreiber, dass du auch den Mut hast, diese Dinge so anzusprechen. Und,
aber sonst macht es ja keiner. Ich wollte das ergänzen. Und deswegen finde ich es ja gut, was du machst, ausdrücklich. Weil genau das brauchen wir ja. Na, es geht ja nicht genau, wie du sagst, nur Probleme hier zu referieren, sondern tatsächlich im nächsten Schritt zu überlegen, wie kann man denn da rankommen? Und da braucht es natürlich, und das meine ich ganz aufrichtig, eben vertrauenswürdige Personen, die auch eine Brückenfunktion wahrnehmen. Und da kommen solche Personen wie du natürlich ins Spiel. Also das ist im Grunde, wenn man das sagen möchte, fast die einzige Chance, die wir haben, da auch was zu verändern. Das glaube ich tatsächlich. Ja.
Ich würde gerne zum Schluss noch mal ein Thema ansprechen, lieber Konstantin Schreiber. Diesen Artikel hier habe ich ausgedruckt, ich weiß das noch, Anfang des Jahres in der Welt. Hast du den verfasst und du hast gesagt, du kommst gerade aus Israel, Italien, Frankreich, Spanien, Island und den Vereinigten Arabischen Emiraten und du hast dann nicht gesagt, an welchem Flughafen du gelandet bist in Deutschland.
Hamburg.
Du sagst, okay, es war Hamburg. Okay, so jetzt zitiere ich. Ich komme aus dem Süden, voller Eindrücke. Guter wie schlechter. Wärme, Erinnerungen an Begegnungen und Bilder bringe ich mit. Doch schon in den ersten Minuten spüre ich etwas, das mich zutiefst irritiert. Eine niederschmetternde Niedergeschlagenheit. Im Taxi, in der U-Bahn, an der Supermarktkasse immer wieder dasselbe. Kurze Begegnung, flüchtige Blicke, sachliche Worte und überall diese Schwere. Was ist los in Deutschland?
Also erstmal habe ich, glaube ich, auch wenige, es war auch ein Instagram-Post, den ich abgesetzt habe, auch ein Artikel dann bei Welt, auf wenige Publikationen so viele Reaktionen bekommen wir auf den.
Ja.
Ich glaube, bei Insta waren es
mehr. Weil das alle bestätigt
haben. Tatsächlich, ja. Ja. Und das sollte jetzt auch kein Lamentieren sein, sondern auch da, also ich glaube, ich bin eher ein optimistischer Mensch und ich finde das so schade. Ne? Also man erlebt wie, auch wieder hier ein Beispiel aus der arabischen Welt, Ägypten, wo ich viel bin. Da funktionieren viele Dinge nun wirklich nicht besser als in Deutschland. Ja, ist so. Nein, aber dann sitzt man irgendwie an der Bushaltestelle und der Bus kommt nicht. So.
Straßenbau?
Irgendwas, egal. Aber dann sagt halt die Frau neben mir, inshallah kommt der Nächste. In Deutschland wird man sagen, der kommt nie. Es ist aus. Also und das ist auch für mich wieder eine offene Frage, wie kommt das? Wieso ist es doch so schade? Wie macht es das Leben so schwer damit? Und andere leben ja vor, dass es anders geht. Man muss ja gar nicht nach Ägypten. Auch Spanien zum Beispiel, wie ich dann sehe, wieder auch mit Kindern am Flughafen. Und ja, man steht auch an, aber dann hat man irgendwie auch ein Schwätzchen mit dem davor, mit dem dahinter. Ich finde es einfach so, also da sage ich immer, von der arabischen Welt lernen, was das zum Beispiel angeht. Oder von den Spaniern. Und ich versuche es manchmal auch. Und gut, aber da muss man sagen, das Interessante ist, ich glaube, weil es vielen so geht, wenn man dann einfach mal ins Gespräch kommt, freuen sich die meisten. Aber ja, wir müssen so alle mehr versuchen, sozialer im Alltag vielleicht ein bisschen zu sein.
Das war ja auch vielleicht, also interessant war ja dann, also eine ganze Seite Problembeschreibung, ich freue mich ja dann immer auf den letzten Part, auf die Lösung. Und dann warst du ehrlich, klar, und hast gesagt, eine einfache Lösung gibt es nicht. Man kann Zuversicht nicht verordnen, man kann Lebensfreude nicht per Gesetz beschließen. Vielleicht beginnt es im Kleinen, im Tonfall, im Umgang miteinander, im Mut, auch einmal nicht sofort das Haar in der Suppe zu suchen. Vielleicht braucht es ein neues Narrativ, neue Vorbilder, neue Formen von Gemeinschaft. Vielleicht müssen wir wieder lernen, dass Kritik und Zuversicht keine Gegensätze sind. Maschut, was hat euch zu, wie wir da...
Ich arbeite viel auch mit Jugendlichen, den Umgang mit Kritik auch. Also ich weiß noch, als ich damals kritisiert worden bin, ich konnte damit gar nicht umgehen. Heute sehe ich das eher als Chance und Förderung für mich selbst. Aber nochmal darauf zurück. Ja, Deutschland hat sich verändert. Menschen sind vielleicht irgendwo anders geworden, noch ängstlicher. Ich meine, wir hatten eine harte Pandemie hinter uns. Und ich glaube, das hat Spuren hinterlassen. Besonders bei Jugendlichen auch, ne? Und ich habe mich damals tierisch aufgeregt. Jugendhäuser waren zu. Jugendliche durften irgendwie nicht mehr zum Boxverein, zum Fußballverein nicht mehr gehen. Und ja, das haben wir natürlich jetzt davon. Vieles war natürlich auch in Ordnung. Ich meine, Corona war jetzt auch keine leichte Sache, sage ich mal, ne? Es war ein Virus, den wir alle ernst genommen haben, was wichtig war. Aber ich finde das im Rahmen des Kinderschutzes schwierig. Also schwierig, schwierig, schwierig. Ich sehe heute noch Jugendliche, die davon Schäden tragen, die dann irgendwie eine Sozialphobie entwickelt haben und sich irgendwie zu Hause nur irgendwie eingesperrt haben in der Zeit auch. Und ich glaube einfach, dass in der Zeit wir hätten viel mehr auf die Kinder Rücksicht nehmen sollen.
Absolut. Ich hatte heute noch ein Gespräch mit einer Persönlichkeit, die den Vater verloren hat in dieser Zeit und gesagt hat, es gab zwei Fehler, die man gemacht hat. Erstens, dass man Sterbende nicht mehr besuchen durfte. Und zweitens, wie wir mit unseren Kindern umgegangen sind. Also Hendrik Streeck, ein Kollege von mir in der Fraktion, der hat immer wieder deutlich gemacht, dass die Infektionsgefahr draußen einfach nicht so groß war. Und ich glaube, dass das im Nachhinein eines der größten Fehler war und wir jetzt die Hausaufgaben machen müssen, das aufzuarbeiten. Das sage ich auch selbstkritisch, dass sowas nicht nochmal passieren darf. So, jetzt muss ich die Kurve bekommen. Lieber.
Auch da hätte ich jetzt noch ganz viel zu sagen können, aber mit Blick auf die Zeit geht
das ja hier. Wir haben ja zum Schluss immer unser Kickerspiel, ne? Deswegen muss ich einmal fragen, lieber kickern oder lieber roter oder lieber Eckkneipe oder lieber roter Teppich, Konstantin Schreiber? Weil du bist ja schon so ein.
Was bin ich?
Ja, eine Persönlichkeit, der ich beides zutraue und die vielleicht auch sagt, ich mag beides.
Also wenn man Kinder hat und dann noch viel unterwegs ist, die Möglichkeiten überhaupt außerhalb des Hauses der eigenen vier Wände was zu unternehmen, ist sehr, sehr begrenzt.
Okay.
Dann soll ich den roten Teppich?
Nein. Wann hast du das letzte Mal gekickert? Lange her.
Lange her.
Ja. Und Maschut?
Ich habe letzte Woche Freitag und letzte Woche Freitag noch.
Ja, wir sind ja in der Kinder- und Jugendhilfe, da ist sowas
ja muss. Man.
Ja, hallo. Ja. Mal gucken, was da drauf ist. Guck mal einmal rüber. Konstantin, du gehst hier hin.
Hier hin,
genau.
Ich gehe rüber.
Du kommst.
Ah,
genau.
Ich gehe in Konstantin.
Genau.
Ja,
super. Jetzt haben wir wieder die Bälle beim letzten Mal.
Ich hoffe,
ihr spielt bis zwei und beim Spielen müsst ihr die Frage beantworten, was ihr als erstes macht, wenn ihr Bundeskanzler
okay.
wird. Wir fangen an mit Konstantin Schreiber. Du bist gerade gewählt.
Das ist
heute Abend.
Okay.
Hast einen kleinen Kater. Das war stark.
Okay. Er ist ein Profi.
Könnt ihr das sehen? Das war stark. Ja. Das müsst ihr klatschen. Also war schon. Ja, war schon. Oh. Konstantin, was willst du als erstes machen?
Wenn ich Bundeskanzler wäre, keine neuen Schulden.
Gut, eine Aussage.
Ja.
Sehr gut. Weiter, ihr müsst dabei spielen.
Ja,
der Trick.
Machen wir.
Ja. Was willst du machen?
Ich würde das Bildungssystem ändern und mehr darauf eingehen, dass die Kinder durch die Kreativität und auch durch Begriffe wie Integration oder auch wie auch immer besonders da getan werden muss und dass alle Kinder gefördert werden. Ja.
Maschenkahn und Konstantin, der Ball war weg. Das ging schon. Das war die Folge.
Ja, aber
alle
Sozialpädagogen können gut tickern, ne? Auch in Jugendhäusern. Das ist
sehr gut,
einfach in unserem
regelmäßig trainiert ist.
Sehr schön.
Also, super, es hat Spaß gemacht.
Ja, gerne.
Es hat Spaß gemacht mit Maschut Kahn und Konstantin Schreiber. Vielen Dank auch an Sie,
danke
auch an dem Publikum.
Ja, danke auch.
Alles Gute, bis bald. Wir sehen uns bald wieder. Tschüss.
Schön.
Das war Einfach mal machen, der Podcast mit Carsten Linnemann. Danke fürs Zuhören. Fragen und Feedback gerne an podcast@cdu.de.